Sacharja 6 steht eine ganz wunderbare Jesus-Weissagung. Sacharja 6, Vers 9 bis 15. Wir haben jetzt ja an diesen drei vor uns liegenden Sonntagen noch solche alttestamentlichen Verheißungen auf das Kommen des Messias. Sacharja 6, 9 bis 15, Seite 897 in den Bibeln in ihren Reihen. 897. Die Krönung Jesuas. In den alten Bibeln steht Josuas, es ist richtig Jesuas. Das ist noch der Gipfel, dass es der hebräische Jesusname ist. Der damals doch Name war eines zur Zeit Sacharja lebenden Hohepriesters. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tag ins Haus Josias, des Sohnes Zephanias, nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Jesuas, des Hohepriesters, des Sohnes Jozadaks. Und spricht zu ihm: So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross. Das war für die aramäisch sprechenden Christen einer der ganz wichtigen Punkte. Das können wir gar nicht verstehen, weil Spross auf Aramäisch, die schrieben ja nur die Konsonanten, Nozri hieß. Und immer wenn sie das Wort Nazareth sahen, das ist so, das ist der Spross. Da war die Brücke geschlagen. Matthäus 2 heißt, er zog nach Nazareth, das erfüllt würde, was die Propheten sprachen. Wenn der Pilatus ans Kreuz schreiben ließ, Jesus von Nazareth, Jesus, der verheißene Davids Sohn, der Spross aus dem Stumpf. Es war für jeden der Funke. Deshalb, als Petrus den Lahmen heilt vor der Pforte, im Namen Jesu des Nazareners, des Sprosses aus dem Geschlecht David. Für uns war das gar nicht klar, dass das gemeint ist. Hier steht's im Aramäischen aus dem Spross. Denn unter ihm wird sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanias im Tempel des Herrn bleiben. Und es werden kommen von ferne, die im Tempel des Herrn bauen werden. Überall im Alten Testament ist Weltmission. Die Völker, die Heidenvölker, denen nichts geoffenbart wurde, die werden kommen nach Jerusalem. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Eine unserer Missionarinnen in Asien hat uns einmal gebeten, man soll, die ganze Liste war das, Backwaren schicken. Zuerst dachten wir, was soll das alles? Aber dann konnten wir es verstehen. Sie hat dort in der Fremde unbedingt ihren Weihnachtsstollen backen wollen. Und sagen sie, ist doch nicht so wichtig. Aber es können Sie gar nicht wissen, wie man draußen in der Ferne Heimweh hat nach unseren schönen Adventsbräuchen. Da gehört ja viel dazu, wenn wir die Lichter anstecken, wenn wir die Tannenreise haben. Ich habe Ihnen oft gesagt, das gibt's eigentlich nur bei uns in Deutschland so schön. Die anderen, die kennen vielleicht nur noch den Nikolaus und dann eben das Christfest. Aber wir feiern das so schön in dieser Erwartung der alttestamentlichen Prophetie auf das Kommen des Heilands. Vor 8 Tagen war ich in den Bergen an der birmesischen Grenze, in diesem völlig abgeschotteten Gebiet, in dem einst der Vorstoß der japanischen Truppen 1944 von den Briten in einer furchtbar blutigen Schlacht von 3 Monaten in Kohima gestoppt wurde. Und dort waren wir zusammen an diesem Samstagabend. Ich dachte an Ihren Adventsabend, den Sie hier feiern. Habe ich so mitfühlen können, wie einem das fehlt. Das Äußere, die Lichter, der Glanz und auch die Freude der Familie. Wir saßen unter Zehntausenden in diesem Riesenstadion, Sportstadion von Kohima. Es war eine Konferenz, in dem das 115-20-jährige Jubiläum des Kommens der ersten Missionare gefeiert wurde. Und nur deshalb wurde die Einreisegenehmigung von der indischen Regierung erteilt. Und ich war an diesem Abend einer, der so hören durfte. Und es hat mich gepackt, dass ich plötzlich dachte, es ist doch gar nicht wichtig. Kerzenlichter, Tannenzweige. Wie einer dieser Redner das ganz groß ausgeführt hat. Jetzt ist Jesus Christus mitten unter uns. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Kein zusätzliches Ding muss jetzt noch passieren. Dieser Jesus will in dein Leben einkehren. Klopf bei dir an, lass ihn in dein Leben ein. Und ich dachte, so will ich es Ihnen heute verkünden. Genauso, ganz einfach. Alles Feiern von Advent hat ja eigentlich nur den Sinn, dass das passiert, was das Motto dieser Tage dort war im Nagaland, von der Finsternis zum Licht. Von der Finsternis zum Licht, dass Sie heute durchbrechen. Hansi, ich bin so beklemmt, ich habe so Angst. Ich sehe nicht mehr weiter, wie das alles werden soll. Ich werde mit den Schwierigkeiten nicht fertig. Es sind böse Menschen in ihrer Umgebung. Und was ich will, leg's in die Hände, Jesu. Blick auf zu ihm. Und freu dich an dem hellen Lichtschein, der in die Finsternis deines Lebens fällt. Was kein Auge sehen und kein Ohr gehört hat, das hat ihnen bereitet, die ihn lieben. Ich muss zuerst einmal sprechen von dieser sehnsüchtigen Erwartung. Das ist eine sehnsüchtige Erwartung. Dort, in diesem Nagaland, habe ich nicht ahnen können, wie das ist, wenn ein Volk 50 Jahre lang im Bürgerkrieg lebt. Da erfährt man ja bei uns nichts. Und wenn ich nur frage, wie viel kommen denn hier ums Leben, dann sagen viele hundert jedes Jahr. Zivilisten. Es ist ein gnadenloser Krieg. Und wie die Leute gar keine Hoffnung haben, wie in ihrem wenig entwickelten Gebiet sich überhaupt etwas ändern kann. Und dann die jubelnde Freude. Nein, unser Leben steht im Lichtglanz Jesu. Jetzt weiß ich nicht wieder, wenn ich einsetzen wollte bei Ihren Bedrückungen. In diesen Adventstagen empfinden wir das ja ganz besonders schwer immer wieder. Die Trauer, wenn jemand gestorben ist. Ein lieber Mensch, der uns fehlt. Wir empfinden die schreckliche Last der Krankheit so, die uns jede Zuversicht raubt. Ist das so schlimm, dass uns die Krankheit gleich fesseln will, dass man immer nur an seinen Körper denkt, auf jedes noch so kleine Zeichen los. Was ist? Kommt wieder was? Die Angst, die um uns geht. Die Unsicherheit, wie wird denn alles werden? Und deshalb ist das so groß, wie das hier beim Sacharja einsetzt. Darf ich es einfach Ihnen mal zeigen, dann verstehen Sie, warum das Bibelwort direkt in unsere Situation hineinspricht. Kennen Sie den Propheten Sacharja? Muss ich eine kleine Bibelstunde einschieben. Sacharja. Es war die Zeit, die ersten Israeliten waren aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Jerusalem war ein wüster Trümmerhaufen, noch lange bevor Nehemia die Mauer baute. Es war alles nur ein Trümmerfeld. Sie haben versucht, den Tempel ein bisschen aufzubauen. Es hat natürlich nicht funktioniert, es hat an Geld gefehlt und sie wussten nicht, was werden soll. Und da war die Gemeinde einfach mutlos und es war alles so jämmerlich und so schwach. Und dann sieht Sacharja zuerst 8 Nachtgesichte, vielleicht in einer Nacht. Was sind das Nachtgesichte? Ich muss vielleicht zuerst mal sagen, was ist überhaupt Prophetie? Manche sagen ja, warum gibt es heute keine Prophetie mehr? Es gibt ja manche Leute, die geben sich ja heute als Propheten aus. Aber wenn ich einmal den Inhalt der Prophetie ansehe, dann meine ich immer wieder, da muss man gar nicht diskutieren. Das, was biblische Prophetie war,
von einer ganz anderen Tiefe und von einer Weite. Was sieht denn Zacharja in diesem Nachtgesicht? Erst Nachtgesicht, herrlich, die Reiter zwischen den Myrten. Und die durchreiten die Erde und kommen vor den Thron Gottes zurück. Und dort fragen Engel, was habt ihr denn auf der Erde gesehen? Und sie berichten, Report, in der Welt, alle Länder liegen still. Niemand kümmert sich um die Sache Gottes. Und dann ruft ein Engel und sagt, Herr, du musst doch endlich handeln in dieser gottlosen Welt. Und dann kommt die Antwort, weißt du nicht, dass Gott eifert? Gottes Liebe brennt doch für diese Welt. Und dann geht das weiter, wie wird denn das alles geschehen? Den nächsten Nachtgesicht, dann kommt dieses große Wort, das in den Leuchter, in den siebenarmigen Leuchtern, der dem israelischen Parlament gegenüber aufgerichtet ist, im großen Bronzeleuchter, da steht dieses Wort, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht er, Erneuerung macht Gott durch seinen Geist. Und dann die Angst, aber Jerusalem ist den Feinden preisgegeben, die Mauern sind nicht befestigt. Und dann sieht Zacharja die herrliche Weissagung, ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer um dich her sein. Ist das nicht ein Trost? Gott löst deine ungeklärten Dinge. Und als diese acht Nachtgesichte abgeschlossen sind, da kriegt er den Auftrag, er soll auf den Hohepriester Jeshua zugehen. Es muss eine problematische Gestalt sein. Gemeinden leiden immer unter ihren Pfarrern. Das sind eben nicht bloß Menschen von Fleisch und Blut, sondern oft besonders schwierige Menschen. Und dann steht das auch vorher in einem dieser Nachtgesichte, wo Gott sagt, ich will die unreinen Kleider von dem Hohepriester wegtun. Ich will ihn reinigen und er soll mein Zeuge sein. Es bleibt ein Geheimnis von uns allen. Wir können nur von dem her wirken, dass Gott uns ganz unverdient reinigt und unseren Dienst gebraucht und uns einsetzt für ihn. Und nun kriegt Zacharja den Auftrag, mach du einen Kronreifen und setze ihn diesem Jeshua auf, aber eigentlich nicht ihm. Ganz klar aus dem Wort, es gilt dem, der hinter diesem Jeshua kommt. Und dieser, der da kommt, der Verheißene, der ist es, der Spross. Und wenn das Wort Spross erklingt, sind doch Bibelleser, die ein wenig jetzt auf einmal gleich wissen, was um Spross. Jesaja 11, es wird ein Reis ausgehen aus der Wurzel des Stammes Isai. Zur Familie von Bethlehem, da wo der David herkam, auf dem wird ruhen der Geist der Weisheit, der Geist der Stärke, wunderbar Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede, Fürst, der wird Spross sein, der wird kommen. Und das ist das Ende des Handelns Gottes. Gott greift ein, wir können doch unser Leben nicht lösen. Das wird so überwältigend groß. Das mit dem Spross, das steht ja noch einmal da, Jesaja 53, er hatte keine Gestalt noch Schöne, er sprost hervor aus Stürm Erdreich. Aber bei diesem Spross, eigentlich, das Bild ist so faszinierend, durch die ganze alttestamentliche Prophetie, Gott wird das ganze Königshaus, der Stamm Isais, absägen mit bis zum letzten Stumpf. Es bleibt nur noch das letzte Erinnerungszeichen übrig von dem, was Gott einmal aufgebaut hat, mit dem Königtum Israels. Und dann spross noch einmal hervor. Dieser Spross wird sein, das Heil, das neue Heil, das kommt. Das ist der Spross. Das ist ein Chiffrename für den kommenden Messias. Und das ist für uns jetzt so wunderbar, wie Gott aus den Trümmern unseres Lebens, aus dem Chaos, aus dem Wrack, aus dem, was alles kaputt ging und daneben ging, er, der Heiland, macht alles heil. Er macht es noch einmal neu. Er nimmt selbst diesen Jeshua, diesen unreinen Hohepriester und baut seine Gemeinde damit. Und der Herr ist so groß und so wunderbar, dass man nur staunen kann. Welch eine große Erwartung. Wir sind in der ganzen alttestamentlichen Prophetie nur die Staunenden. Aber jetzt will ich es noch erklären, weil manche immer doch ein bisschen fragen, warum gibt es heute keine Prophetien mehr. Wir haben noch genug, an dem alten prophetischen Wort des Zacharja weiterzumachen. Gestern war es die Losung im Losungsbüchlein. Sie werden sehen, den Sie durchbohrt haben, Zacharja 12. Der Laststein Jerusalem für die Völker. Legt doch das prophetische Wort aus. Zacharja 14, das Weltgericht kommt. Wir haben desto mehr das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr drauf achtet. Das ist das prophetische Wort des Sacharja und der vielen anderen, die uns einen Licht geben in diese finstere und verwirrte Zeit unserer Tage. Wir wissen, wie Gottes Heilsgeschichte weitergeht. Aber wir wissen, dass der entscheidende Punkt ist, wer Jesus hat, der hat alles. Der hat den Frieden, der hat das Licht, der ist geborgen bei ihm. Und er will dir erscheinen. Und er will hineinwirken in deine Dunkelheit. Und jetzt einen nächsten Punkt, den möchte ich abheben, was mir wichtig ist aus dem, was der Sacharja tut. Er zeigt uns erst von dieser sehnsüchtigen Erwartung, aus dem ganzen Zusammenhang, kröne ihn zum König, kröne ihn zum König. Die waren in Babel gewesen, diese drei Freunde, wie heißen sie, Heldai, Tobia und Jedaja. In Babel blieb ja eine ganze Menge dieser Israeliten noch einmal zurück. Offenbar haben sie dort Wurzel gefasst und haben auch Geschäfte gegründet und lebten dort ganz gut. Und da haben die Leute eine Sammlung gemacht und das Geld nach Jerusalem geschickt. Die Juden sagen, das ist die Gola, die Juden in der Zerstreuung, die kommen und bringen ihre Gaben nach Jerusalem. Und der Sacharja sagt, das Allerwichtigste, was man mit der Gabe machen kann, nichts am Bau des Tempels, nein, nein, obwohl der ja in einem ganz schlechten baulichen Zustand war, noch gar nicht fertig. Das Wichtigste ist die Krone aufs Haupt Jeshua des Hohepriesters. Was heißt denn dieses Handeln? Warum macht er das? Wenn, dann hätte er doch den Statthalter Zerubabel krönen müssen. Nein, nein, gerade nicht, es hätte auch eine Verwechslung gegeben. Israel hatte zu dieser Zeit nicht mal einen König, nur einen Statthalter von Gnaden der Perser, mehr nicht. Kröne den Priester zum König. Und dieses Symbolhandeln, so wie in der Bibel immer, deutet auf das große Kommende. Der, der kommt, wie es nachher in Sacharja 9 heißt, der auf dem Esel reitet. Haben Sie schon mal einen König gesehen, der auf dem Esel reitet? Gibt's nicht. Nur der verheißene König Israel. Kommt auf dem Esel. Andere kommen alle auf dem Pferd wenigstens. Arm, gering. Und das Entscheidende wird sein, Messias kennen sein, der ist ein Priester. Was ist die Aufgabe des Priesters? Priester, ist mein Dienst an ihn. Nur helfen, dass ihre, meine Sünde weggetragen wird. Das ist der Mittelpunkt allen priesterlichen Handelns. Nichts anderes. Der Priester tritt zur Versöhnung ein, Fürbitte für die Sünde des Volkes zu leisten, in den Riss zu treten. Wissen Sie, dass wir das allgemeine Priestertum aller Gläubigen haben? Dass es Ihr Priesteramt ist, in Ihrer Familie, in Ihrer Nachbarschaft, unter Ihren Bekannten im Betrieb, wo Sie leben, Priester zu sein. An Menschen, die sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin ein guter Mensch. Jesu größtes und wichtigstes Anliegen war, Sünde der Welt zu tragen, Priester zu sein. Jesus will nicht herrschen, Jesus will sich nicht bedienen lassen. Bis zum Letzten ist er Menschen nachgegangen, selbst einem Judas, um ihm zu helfen, aus seinen dummen Verstrickungen rauszukommen. Im Himmel ist Freude, wo ein schuldig gewordener umkehrt, Jubel. Warum sind wir manchmal so verharrt dabei, ist das Herrlichste der Umkehr. Wie hat Jesus Zeit verschwenden können in großer, ohne auf die Uhr zu schauen, würden wir heute sagen, bei der Samariterin am Brunnenrand, wenn bloß ein Mensch frei wird aus dieser unheimlichen Verstrickung des Lebens. Und man wird immer mehr verbohrt da hinein und sagt, aber das ist doch gar nicht so schlimm und so, statt sich zu lösen und umzukehren zu Gott. Die Erneuerung der Gemeinde, immer wieder, geschieht nur durch eins, durch immer neue Umkehr. Darum feiern wir keinen Bußtag, sondern machen jeden Tag zum Bußtag. Verstehen Sie? Weil das ja so eine schöne Sache ist, dass das ein dauerndes Geschäft der Christen bleibt. Ich kann nur dauernd umkehren zum Heiland hin und freue mich, dass er der Priester ist, der neben einem Petrus steht. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Petrus war so stolz und hat gesagt, Herr Jesus, jetzt kann ich's. Jetzt wirst du dich auf mich verlassen können. Ich bin ein Kerl heute Nacht. Nein, wir leben Tag für Tag und Nacht für Nacht von der überwältigenden Güte vom Erbarmen des Hohepriesters Jesus. Und das wird in dieser Prophetie uns so groß, wir können es aus dem Neuen Testament allein vielleicht gar nicht so schön sehen, wie durch diese Weissagung, wie Sacharja, das andeutet, der Priester ist der König und er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, aber das Priestertum wird ihm das Größte sein. Und ich freue mich immer wieder, dass in der Offenbarung gesagt ist, wenn wir ihn sehen, stellen wir uns vor, wie wird da Jesus wohl sein in seiner unbegreiflichen Majestät. Na, es ist immer als das zerschlagene Lamm werden wir ihn sehen. Das Opferlamm, der für meine Sünde geblutet hat. Das ist Jesu höchster Ehrentitel. Er will gar keinen Glanz und keine Schönheit haben. Als sein Blut, das für mich vergossen wurde. Krön ihn zum König. Lass ihn in dein Leben ein. Wenn man die Christen der Welt sieht, versteht man immer nicht, warum bei uns das so ein Tabuthema ist. Das ist der springende Punkt. Die anderen sagen das viel direkter immer wieder. Bist du heute bereit, Jesus, den Hohepriester, zum König deines Lebens zu machen, deiner Sorgen, deiner Krankheit, deiner ungewissen Zukunft, deines Lebenslaufes, deiner Todesstunde? Leg doch dein Leben in die Hände des Königs. Und er hat dieses Königsamt so fest in seiner Hand, so fest, dass es niemand umstoßen kann. Er sitzt, der rennt nicht unaufgeregt herum, der sitzt auf seinem Thron. Und wenn die Weltvölker toben, sie sind doch nur ein Tropfen am Eimer. Wer kann denn die Herrschaft Jesu umstoßen? Das ist so eine Ruhe, die da sichtbar wird für uns, wo wir uns freuen können. Noch ein letztes, was ich an den Beobachtungen aufgreifen will. Eine ganze Welt macht sich auf. Da kommen diese Juden aus der Gola, aus Babel und bringen ihre Gaben. Aber am Ende sagt Zacharja, sie werden am Ende kommen von Ferne. Und es ist so schön, dass dann gleich bei der Weihnachtsgeschichte das erzählt wird, wie die Weisen kommen, jene Magier aus dem Morgenland, die ihre Gaben bringen. Sie werden aus Saba alle kommen, heißt mal beim Jesaja in der Ankündigung. Ich hätte sie gerne alle das erleben lassen. Das ist eines der großen Wunder der Missionsgeschichte, als vor 125 Jahren der erste Missionar widerwillig, sie hatten Streit miteinander, wie es bei Christen immer üblich ist, und der eine ist dann getürmt, das war der Dr. Clark, und der ist zu den verruchten Kopfjägern, den Nagas, hinaufgegangen. Da haben sie nicht mal die englischen Soldaten hingetraut. Am ersten Bekehr zu Jesus. Und das wurde so ein Feuer, dass heute 95% mitten in Asien, zwischen Burma und Indien, bekennende Baptisten sind. Ein Feuer. Mit einer Konsequenz und einer Hingabe leben sie ihres Glaubens. Und das ist ja bei all diesen mongoloiden Völkern, den Karen, den Chin, den Kachin und wie sie alle heißen, dort in diesem Grenzgebiet zwischen Tibet und Myanmar. Ungeheuer große Zahlen, den Mizoram, da sind 100% Christen, dann bei den Kasi und die Stämme alle. Das Evangelium hat Wurzel geschlagen, weil unser Gott auch große Dinge tun kann. Und ich wollte Ihnen sagen, wissen Sie eigentlich, was Jesus Großes durch Sie wirken will? Bei diesen Nagas war nur eins, das waren blutrünstige Kopfjäger. Mit den ausgedörrten Köpfen der Erschlagenen schmückten sie ihre Häuser. Und waren stolz darauf. Und als Jesus in ihr Leben trat, war für sie nur klar, wenn, dann ganz, hundertprozentig. Und sie haben so kompromisslos das Evangelium gelebt, dass die Anthropologen heute untröstlich sind, dass nichts vom Aberglauben hinübergerettet wurde und von all diesen dunklen Bräuchen der Vergangenheit. In dieser Konsequenz von der Finsternis zum Licht, und es war dann auf dieser Konferenz, dem Abschlussgottesdienst ergreifend, 100.000 Menschen, es fanden alle gar nicht Platz in diesem Stadion, eng aneinander stehend, als sie sagten, jetzt ist die Frage, nicht ob das einmal die Geschichte war vor 125 Jahren, sondern ob heute in deiner Finsternis das Licht anbrechen kann. Und dann wurde die Frage gestellt, da wo man sie immer stellen muss, da drin, weil wie hast du es mit der Korruption? Und wie hast du es mit der Macht? Und wie lebst du das? Und dann sind sie bis an den wundesten Punkt vorgestoßen. In dieser Versammlung waren unerkannt auch eine ganze Reihe von Freiheitskämpfern. Seid ihr bereit, loszulassen von diesen unheimlichen Dingen, des Blutvergießens, des Kampfs eines gegen den anderen? Und wir wollen uns erneut ins Licht Jesu stellen. Es ist ergreifend, wenn man das heute sieht, wie überall in der Welt, im Gemeindeblatt war so ein großartiger Artikel von der Mandschurei drin, wo da die Christen drängen, jeden Sonntag kommen 100 neu zum Glauben an der Stein der Mandschurei. Wenn das überall in der Welt da ist, warum bei uns nicht? Weil wir es vielleicht gar nicht begriffen haben, ich möchte doch ins Licht Jesu treten. Sie werden von ferne kommen und sie werden mich aufrufen, da ist doch da. Und sie werden den Tempel des Herrn bauen, nicht den Tempel aus Stein, sondern den Tempel aus lebendigen Stein. Das ist der neue Tempel. War im Sahaja gar nicht wichtig, was aus dem Bauwerk des Tempels wird. Nachher hat ihn Herodes, dieser Fetz, hat ihn ja noch fertig gebaut zur Zeit Jesu. Das war ja Gott gar nicht mehr wichtig, sondern der neue Tempel ist ihm wichtig, der aus den Nationenvölkern gebaut wird, zur Ehre Gottes. Mach doch den Priester Jesus zum König deines Lebens und erbau dich mit hinein in diesen wunderbaren Tempel. Eine herrliche Adventserwartung für uns. Amen.